die Dinge schauen, die er in unserem Leben getan hat. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass wir in das Wort Gottes hineinschauen. Und ich danke dem Christoph, dass er uns das, was Gott ihm gezeigt hat, auch weitergeben wird. Und ich möchte einfach nur dafür beten. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du den Christoph jetzt ausrüstest, dass du ihm deine Worte ins Herz legst und dass er das, was du ihm gezeigt hast, auch so weitergeben kann, dass wir es hören können. Und für uns alle bitte ich dich, dass wir offene Ohren haben, offene Herzen fahren, dass wir nicht nur auf Durchzug schalten, sondern wirklich das geben lassen, was du sagst. Amen. Ja, das ist ja immer wieder spannend, jetzt war ich doch eine ziemlich lange Zeit nicht bei euch und ich habe keine Ahnung, wie es euch geht, jeden Einzelnen. Ganz viele Gesichter kenne ich gar nicht. Ja, ihr kennt mich nicht oder viele von euch kennen mich nicht. Dann ist immer die Frage, was sagt man? Und ich habe euch einen Text mitgebracht, der steht schon da oben. Und der passt zum heutigen Gottesdienstthema. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist einer jener Stellen, die in meiner Lutherbibel zumindest fett gedruckt sind. Gell? Und vermutlich kennen viele von euch diesen Satz. Und ich habe ihn auch lange gekannt und habe ihn zitiert und so. Aber der Zusammenhang, in welchem diese Stelle steht, war mir nicht bewusst. Und dann bin ich irgendwann auf den Zusammenhang gestoßen und war überrascht. Weil mir gedacht habe, hey, in dem Zusammenhang, wo das steht, ist es nur mal ganz anders. Und viel spannender. Dieser Satz, die Freude am Herrn ist eure Stärke, ist nicht hineingesagt in eine Situation, wo es denen so super gut gegangen ist, gell? Sondern in eine Situation hinein, wo die verzweifelt waren über ihre Sünde, über ihr Versagen. Und dort hinein kommt dieser Satz. Aber um das besser zu verstehen, möchte ich euch mitnehmen in das Buch Nehemia. Denn Nehemia, das ist das Buch des Alten Testamentes, welches als letztes geschrieben worden ist. Nehemia hat in Jerusalem gewirkt im Jahr 445 bis 433 vor Christus. Man weiß das sehr genau. Mit ihm, beziehungsweise auch schon ein paar Jahre vor ihm, wirkte der Schriftgelehrte Esra in Jerusalem. Und noch vorher, im Jahr 587, das heißt, dass ungefähr fast 150 Jahre vor unserem Text war Jerusalem endgültig erobert worden und zerstört worden. Alles war kaputt, die Häuser waren kaputt, der Tempel war kaputt, die Stadtmauer war kaputt, die meisten Bewohner wurden deportiert, mussten weg. Eine Katastrophe, eine echte Katastrophe. Und nicht nur eine äußere Katastrophe, sondern für die Juden war das noch viel mehr. Die haben gedacht, das ist die heilige Stadt Gottes. Die kann nicht erobert werden. Das geht überhaupt gar nicht. Weil Gott wohnt ja da. Und jetzt ist alles platt. Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich ist der Mann gekommen. Gibt es den Gott überhaupt noch? Wo ist denn der? Was ist denn jetzt los? Aus irgendwie, gell? Und dann, etwa 50 Jahre später, stellt sich heraus, Gott hat die Juden nicht vergessen. Aber es hat 50 Jahre gedauert. 50 Jahre ist eine lange Zeit, wenn man so in unseren Lebensphasen denkt. 50 Jahre ist eine lange Zeit. Da werden die ersten Israeliten vom damaligen Herrscher wieder zurück nach Jerusalem geschickt. Und zwar mit dem Auftrag, diesen Tempel neu aufzubauen. Und das ist eine ganz faszinierende Geschichte. Weil zuerst ist das alles zerstört worden und dann rüstet
der neue König die Juden aus, gibt ihnen Geld mit, gibt ihnen den Auftrag, baut den Tempel wieder auf. Er hat nicht an Gott geglaubt, an den Gott Israels, ziemlich sicher. Aber die waren damals der Meinung, man kann nicht genug Götter haben, sozusagen, die man anbetet, dann wird schon was Positives abfallen, sozusagen. Er schickt sie, Gott verwendet das, und er schickt sie wieder zurück nach Jerusalem. Und das sind die, ist auch beschrieben, dann den Propheten Haggai und Zacharia. Sie gehen zurück nach Jerusalem und fangen an, den Tempel wieder aufzubauen. Alles war dargeschickt. Die Leute rundherum, die waren überhaupt nicht begeistert davon. Und so hat dieser Tempelaufbau, die haben Widerstand gehabt. Der Tempelaufbau hat 20 Jahre gedauert. Obwohl er viel kleiner war. 20 Jahre haben die an den Tempel herumgebaut. Teilweise ist es sogar zum Erliegen gekommen. Und das Buch Nehemia beginnt dann etwa 70 Jahre, nachdem der Tempel wieder aufgebaut war. Manche Juden wohnen in Jerusalem, manche Häuser sind wieder aufgebaut. Wahrscheinlich sind manche noch in Schutt und Asche. Aber etwas fehlt, und das ist die Stadtmauer. Und es ist ein bisschen so, denke ich, ohne Stadtmauer, eine Stadt ohne Stadtmauer. Damals, das war glaube ich ungefähr so, wie wenn wir in einem Haus wohnen, wo man kein Haustür hat, gell? Wo man nicht zusperren kann. Es ist nicht so lustig, wenn man so ungeschützt ist. Etwa 10 Jahre vorher, bevor Nehemia hinkommt, war Esra, der Schriftgelehrte vom König, nach Jerusalem geschickt worden, um den Gottesdienst neu zu beleben. Und im Jahr 445, und das damit beginnt, das Buch Nehemia, kommen Boten zu Nehemia, und der war ein ganz hoher Angestellter beim persischen König, und Nehemia erfährt eben davon, dass diese, wie es in Jerusalem ausschaut, keine Stadtmauer, kein Schutz, jeder kann rein. Und er erbittet die Genehmigung, dass er diese Stadtmauer wieder aufbauen kann. Und das ist eigentlich völlig unerwartet. Gell? Der König erlaubt es, dass er die Stadtmauer aufbauen kann. Und das ist unerwartet und eigentlich ein Wunder, weil Jerusalem bekannt war als rebellische Stadt. Und das muss man sich als König überlegen, baue eine rebellische Stadt wieder auf, die immer wieder abtrünnig war. Aber Gott, der die Herzen der Könige lenkt wie Wasserbäche, macht das, dass der König sagt, geh zurück, bau die Stadt wieder auf. Und er gefunden auf dem Geldschein. So, und jetzt geht er Nehemia zurück und kommt dorthin und stellt euch vor, wie das ist. Ihr habt eine Vorstellung, was zu tun ist. Und ihr kommt in eine ganz fremde Umgebung. Wahrscheinlich hat er niemanden gekannt, oder vielleicht ein, zwei Leute. Er kommt in niemanden, hat nicht gewusst, wem kann ich vertrauen, wem kann ich nicht vertrauen. Er hat sie überhaupt nicht ausgekannt. Er kommt dorthin und will diese Stadt mal aufbauen, und das weiß niemand. Und was macht er jetzt? Ich weiß nicht, wie solche Dinge. Es ist irgendwie total, also nicht einfach, die Situation. Er ist 3 Tage da und dann geht er in der Nacht und schaut sich die Sache an. Vers 12 und 13. Beziehungsweise bis 16, aber da machte ich mich bei Nacht auf, nahm aber nur einige wenige Männer mit. Noch hatte ich keinem Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Ich nahm keine Tiere mit, außer dem einen, auf dem ich ritt. So ritt ich bei der Nacht zum Taltor hinaus. An der Drachenquelle vorbei gelangte ich zum Aschentor. Dabei besichtigte ich die Mauern Jerusalems. Und er macht das, er reitet einmal rundherum und dann weiß er, wie es ausschaut. Er macht sich ein Bild vom Problem. Und am nächsten Tag kennt er das Problem, aber jetzt ist die Frage, was tun wir jetzt? Gell? Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal vor so einem richtig großen Problem gestanden seid. Dann kann man ja verzweifeln. Gell? Wie packe ich das an? Der Nehemia Wie mache ich das? Gehe ich jetzt schaffen allein oder was mache ich? Wir nehmen mit Nehemia. Versammelt die ganzen Führer, alle wichtigen Leute in der Stadt, alle wichtigen Leute, die Ratsherren, die Priester, die Vornehmen der Stadt, und er versucht sie dafür zu gewinnen, die Mauer wieder aufzubauen. Stellt euch vor, 150 Jahre, an die 150 Jahre war die Stadtmauer kaputt. Alle hatten sich daran gewöhnt. Niemand, der gelebt hat, hat gewusst, wie das vorher war. Das war nicht einfach, gell? Ich denke, ein guter echter Österreicher hat gesagt, da kann man halt nichts machen, gell? Das ist so. Wie geht Nehemia das an? Jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst, in welchem Elend wir leben. Jerusalem liegt in Trümmern und seine Tore sind abgebrannt. Gehen wir daran, bauen wir die Mauern Jerusalems wieder auf. So machen wir unserer Schande ein Ende. Dann berichtete ich ihnen, wie die Hand meines Gottes so gütig über mir gewesen war und was der König mir zu mir gesagt hatte. Da sagten sie, wir wollen ans Werk gehen und bauen. Und sie nahmen die gute Sache in die Hand. Als erstes, ihr seht, in welchem Elend wir leben. Er macht ihnen noch einmal bewusst, wir haben keinen Schutz, wir haben keine Stadtmauer. Schaut, das ist unser Problem. Dieses gemeinsame Hinschauen, das ist unser Problem. Die haben das alle gewusst, dass die Stadtmauer nicht da ist. Aber er macht sie noch einmal ganz aufmerksam auf die Situation. Und dann sagt er, kommt, packen wir es an. Packen wir es an. Das steht so locker da. Auf den Tempelaufbau haben sie 20 Jahre gebraucht. Gell? Also das ist, und die Mauer war sicher viel größer, wie der Tempelaufbau. Also wie lange wird denn das da? Wow. Nehemia, wir müssen das machen. Und dann geht er aber noch ein Stück weiter und sagt, dann berichtete ich ihnen, wie die Hand meines Gottes so gütig über mir gewesen war und was der König mir zugesagt hatte. Ich habe schon gesagt, es war ein Wunder, dass überhaupt diese Stadtmauer, dass der König das genehmigt hat bei einer rebellischen Stadt. Das war irgendwie, eigentlich muss man sagen, unweise von dem, eine rebellische Stadt wieder aufzubauen. Aber Gott hat ihn so gelenkt. Und Nehemia wird geschickt. Und Nehemia erzählt das und sagt, schaut, Gott hat mich geführt daher. Gott steht hinter dieser Sache. Kommt, packt mal's an. Er beruft sich auf Gott. Und dann, ich meine, das ist ja nur ganz kurz, da bestimmt ja sicher mehr. Das war nicht nur die 3 Sätze. Das war schon länger. Aber dann steht da, sie sagen, wir wollen ans Werk gehen und bauen. Sie sagen nicht, Nehemia, okay, aber noch heute mal, können wir schauen. Sie sagen, wir wollen ans Werk gehen und bauen. Und da steht, und sie nahmen die gute Sache in die Hand. Offensichtlich haben sie an dem Tag angefangen zu überlegen, wie machen wir denn das? Wie können wir das machen? Und sie haben plötzlich, ist eine Bewegung entstanden, weil sie ermutigt worden sind durch das, was Gott bisher schon getan hat. 70 Jahre ist der Tempel fertig, 150 Jahre ist die Stadtmauer kaputt. Und innerhalb eines Tages sagen sie, wow, wir gehen es wieder an. Und mich fasziniert das. Mich fasziniert es wirklich sehr, dass sowas möglich ist. Ja, und wahrscheinlich haben sie dann sofort angefangen zu sagen, und wie kann man das am besten machen? Und das ist dann in Kapitel 3 beschrieben. Jede Familie übernimmt einfach einen Abschnitt und so bauen sie nebeneinander, bauen sie dahin und die Stadtmauer wird. Und ich denke, ein Punkt von Gemeinde ist genauso, dass wir nüchtern unsere Probleme anschauen und dann uns gegenseitig ermutigen, indem wir dadurch, dass wir sagen, schau, Gott hat mir geholfen, er kann auch dir und uns weiterhelfen. Und deswegen erzähle ich euch ganz kurz von von meinen letzten 4 Jahren. Vor ziemlich genau 4 Jahren ist meine Frau gestorben. Wir waren 33 Jahre sehr glücklich verheiratet. Und dann war alles einfach nur noch grau. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ein Jahr später ist das letzte Kind, wir haben 5 Kinder, das letzte Kind, was noch bei mir war, ausgezogen und da war ich allein im Haus. Und ein Jahr später hat die Firma, wo ich gearbeitet habe, ist übersiedelt in die Schweiz und dann war ich auch meine Arbeit los. Bevor meine Frau gestorben ist, wie sie krank war, habe ich ganz viele meiner Aufgaben in der Gemeinde zurückgelegt. Und da war so ungefähr fast alles weg, was mein Leben vorher ausgemacht hat. Ich habe äußerlich keine Not gelitten, aber wenn du eine große Familie hast, gell, und 5 Kinder und 7 Leute im Haus und das Wurm, und dann plötzlich sitzt du allein da, das war nicht so lustig. Aber Gott hat mich nicht vergessen. Er hat mir eine neue Partnerin gegeben. Die habe ich nicht gesucht. Die hat auch Gott Und Gott hat gesagt, schau, probier wer. Und das ist einfach schön. Ne? Und er führt mich in neue Aufgaben hinein. Gott hat mich nicht vergessen. Zurück zu Nehemia. Sie organisieren sich, sie packen an und nach 52 Tagen, nicht einmal 2 Monate, haben sie die Stadtmauer fertig. Das ist unglaublich, gell? Für den Tempel haben sie 20 Jahre gebraucht, für die Stadtmauer 52 Tage. Was alles möglich ist, wenn man gemeinsam losgeht. Unter der Führung Gottes. Sie waren durch Nehemia ermutigt worden und leisteten Unglaubliches. Ein Mensch, der Gott vertraut und in Gottes Auftrag unterwegs ist, kann viel bewirken. Die Mauer ist fertig und das ist übrigens kein Märchen. Gell? Wir wissen, also ich nicht, ich habe es nachgelesen, wir wissen, wann die fertig wurde. Das war der 2. Oktober 445 vor Christus. Das ist kein Märchen, das war's. Und was sehr beachtlich ist, sie sagen nicht so, jetzt haben wir wirklich geschuftet, jetzt machen wir Urlaub an der Adria oder sonst irgendwo. Nach 5 Tagen kommen sie wieder zusammen, um das Erntedankfest zu feiern. Und jetzt sind wir in Kapitel 8 und jetzt kommen wir langsam zu unserer Stelle und ich muss Gas geben, weil sonst sitzen wir um 11:30 auch noch da. Sie feiern das Erntedankfest und sie bitten Esra, wir kommen gleich zu der Stelle, ja, kommen Sie vor. Entschuldigung, so, da sind wir. Sie bitten den Priester, dass er ihnen aus dem Wort Gottes vorliest. Und das geschieht. Sie hören das Wort Gottes und es wird nicht nur vorgelesen, es wird auch erklärt, sodass es jeder verstehen kann. Steht da ganz ausdrücklich, gell? Und dann sind sie entsetzt. Dann sind sie einfach entsetzt, weil sie Gottes Wort sehen und sehen, wie sie denken. Und sie sehen die Diskrepanz. Und sie sind entsetzt. Wir haben vorhin geredet von Sünde und so, und manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal ist man einfach entsetzt über sich selber. Und sie fangen an zu heulen. Steht da, gell? Seid nicht traurig, wird ihnen dann gesagt, und weint nicht. Sie heulen, weil sie die Diskrepanz sehen zwischen ihrem Leben und dem, was Gott will. Und in da hinein steht dieser Satz, macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. In die Verzweiflung hinein. Macht ihr keine Sorgen, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Erschütterung des Volkes über ihren Ungehorsam, dass sie nicht so gelebt haben, wie Gottes wollte, das war sicher berechtigt. Und dennoch wird ihnen dieses gesagt. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und sie gehen wirklich hin und feiern. Und laden die ein, die nichts haben, und sie teilen auf und feiern und haben ein super Fest. Offenbar ist die Freude am Herrn möglich, auch wenn man merkt, ich bin nicht vollkommen. Ich erfülle nicht alle Gebote Gottes. Und sie hatten wirklich weit weg von Gottes Geboten gelebt. Und sie sind entsetzt, dass sie das merken. Und Nehemia und die Priester sagen nicht, ja, jetzt seid ihr mal wirklich so ordentlich deprimiert und kriegt auf euren Knien daher. Und jetzt macht ihr mal Buße. Bum, 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 bum. Sondern sie sagen, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Für mich ist das eine ganz wesentliche Lektion. Mir kommt vor, worauf es ankommt, ist nicht so sehr unsere Zerknirschtheit, sondern dass sie hinwenden zu Gott. Und das haben die getan. Sie hatten Esra gebeten, das Wort Gottes vorzulesen. Wer sich in das Angesicht Gottes stellt, wird immer erkennen, dass er nicht vollkommen ist. Wird immer wieder erkennen, ich bin Sünder. Ich bin Sünder. Und dann kann man deprimiert werden. Ich bin viel sündiger, als ich bisher dachte. Und manchmal diese Angst vor der Erkenntnis verhindert uns manchmal, dass wir überhaupt zu Gott gehen. Aber das ist verkehrt. Ihnen wird gesagt, dieser Tag ist heilig dem Herrn, euren Gott. Darum seid nicht traurig. Gott freut sich, wenn wir uns hinwenden zu ihm. Wenn uns sein Wille wichtig ist, das ist ein heiliger Tag. Und wenn ich diese Kluft merke zwischen diesem heiligen Gott und mir, dann brauche ich mich nicht in Verzweiflung zu stürzen, sondern da habt ihr euer Kreuz. Ja? Da habt ihr euer Kreuz, unser Kreuz. Wahre Freude am Herrn ist mir konform eigentlich nur dann möglich, wenn ich wirklich erkenne, wer ich bin und dass ich Sünder bin. Dass ich, Christus, Sünder bin. Und trotzdem sagen kann, ich kann Freude haben, weil Jesus für mich gestorben ist. Die Freude am Herrn macht euch stark. Wann bringen wir mehr zustande? Wenn es uns schwerfällt und wenn wir uns aufladen und mühen oder wenn wir was freudig tun? Wenn wir was freudig tun, gell? Wann sind wir attraktiver für unsere Mitmenschen, wenn wir ihnen von Jesus erzählen wollen? Wenn wir sagen, mach, das ist echt so schwer und du bist so ein Sünder, du bist so verkehrt. Oder wenn die unsere Mitmenschen merken, das ist eine Freude. Das ist eine Freude. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Jesus toll ist. Ne? Wer diese Freude von Gott erlebt, der will mehr von dieser Botschaft Gottes hören. Und das steht dann auch da. Und so geht es weiter. Sie versammeln sich wieder. Sie hören weiter. Ja. Und dann merken sie, hoppla, das Laubhüttenfest. Das ist ja ganz, das sollen wir ganz anders feiern. Da sollen wir ja diese Laubhütten machen. Sie lesen das und sagen, ah, so geht's, das will Gott. Und sie starten los und machen Laubhütten. Und dann steht da, 800 Jahre haben sie es nicht gemacht. 800 Jahre. 800 Jahre. Und jetzt machen sie es das erste Mal wieder. Und wieder kann man sagen, wow, 800 Jahre, so verkehrt haben wir gelebt. So entsetzlich. Oder ich kann sagen, und jetzt, heute, dreh um und geh Jesus nach. Und kann Freude haben, dass er mir vergibt. Es war eine sehr große Freude. Die Freude war überaus groß. Sie tun, was sie als Willen Gottes erkennen. Und es stellt sich eine große Frage ein. Wir leben in einem Land, wenn wir da hinausgehen, fast alle oder ganz viele Menschen haben genau die umgekehrte Erwartung. Wenn ich Gott nachgehe, dann wird es nicht lustig. Und es ist genau umgekehrt. Es ist genau umgekehrt. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich denke, unser Auftrag ist es, diese Freude vorzuleben, sodass die anderen mal schmecken. Ein Gott, da ist ein Gott, der mich sieht, da ist ein Gott, der mich liebt. Ein Gott, der mich nicht allein lässt. Auch wenn es manchmal durch Täler geht, manchmal sind die Täler tief. So. Noch ein paar Minuten. Ich möchte noch einen anderen Satz, einen Aspekt sagen. Ich lasse ein bisschen was aus. Es war nicht ganz einfach. Es war nicht so locker, diese Mauer zu bauen. Sie hatten Probleme. Als aber Sambalat, der Horoniter und Tobia, der Knecht von Ammon und die Araber und der Araber Geschen davon hörten, verspotteten sie uns und sagten verächtlich: Was soll das? Was wollt ihr da? Ganz am Anfang des Mauerbaus. Widerstand. Gelächter. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Gelächter. Ich habe mal in meiner Arbeit wirklich Gottes Eingreifen erlebt. Und wir hatten ein massives Problem, was uns also insgesamt die ganzen Standort gefährdet hat, der dann eh verschwunden ist, aber damals haben wir wirklich. Und dann habe ich eine Aufgabe genommen, das Problem zu lösen, und ich bin in den Hauskreis gegangen und habe gesagt: Bitte bittet. Das ist ein Himmelfahrtskommando, bitte bittet. Und dann hat Gott wirklich eine Lösung geschenkt, dieses technischen Problems. Und irgendwann haben es die anderen auch kapiert, also in der Firma, und es war klar: Ja, Gott hat da geholfen. Also, mir war es klar, Gott hat geholfen. Und dann gab es irgendwann einmal ein Zusammentreffen, und da waren 70, 80 Leute oder so. Und ich habe erklärt, was wir gemacht haben und so technisch. Und dann zum Schluss habe ich gesagt: Aber ich muss jetzt einfach nur sagen, das war nicht ich. Da haben Leute im Hintergrund gebetet. Und dann haben sie gelacht. Kein einziger ist zu mir gekommen und hat gesagt: Wow. Gelacht haben es ganz viele. Und es tut dann weh, gell? Und es war wirklich nicht ich. Es war Gott, der dieses technische Problem gelöst hat. Spott kann wehtun. Spott kann wehtun. Was macht Nehemia? Der Nehemia sagt nicht: Ich bin so ein toller Kerl, ich werde es schon machen. Er sagt: Der Gott des Himmels wird uns Erfolg verleihen. Wir, seine Knechte, wollen ans Werk gehen und bauen. Ja? Es gibt diese äußeren Feinde. Die hat der Nehemia erlebt. Und haben sie erlebt. Dann noch ein zweites. Ein zweites, ein bisschen später dann, das erste war ganz am Anfang von dem Bau, da mittendrin. Es geschah, als Sambalat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Aber Tobia, der Ammoniter, war bei ihnen und sprach: Sie mögen bauen, sie mögen bauen, ist doch komplett wurscht. Los sie doch, wenn ein Fuchs hinaufgeht, die Mauer voll Zaun, das ist ja sinnlos. Das tut schon weh, wenn du so verspottet wirst. Und was macht Nehemia wieder? Er sagt: Höre unser Gott, wie verachtet wir sind. Er geht damit zu Gott. Äußere Probleme, die stehen dem gegenüber. Der Nehemia hat das auch erlebt. Und trotzdem, ja. Und dann noch eine Sache: innere Probleme. Die hatten innerhalb der Gruppe Probleme. Und manchmal sind die gefährlicheren, gell? Wenn man sie nicht mehr versteht, wenn man nicht mehr sagen kann: Wir machen das jetzt gemeinsam. Die haben da Reiche gehabt und die haben Arme gehabt. Die Armen, die hatten ihren Besitz verpfänden müssen, die hatten ihre Felder verpfänden müssen und so weiter. Weil es nicht mehr gegangen ist, weil sie nicht mehr ausgehalten haben. Und die Reichen haben sich Darlehen gegeben und sind nur reicher geworden. Und das macht Spannung, gell? Klar. Und der Nehemiah sagt, Leute, das geht so nicht. So kommen wir nicht weiter. Und das überzeugt die Reichen wirklich, dass sie sagen, okay, wir lassen den Armen die Schuld.
Ja, da steht in 5,12,
da sprachen sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern, sondern es machen, wie du es gesagt hast. Sie überwinden diese inneren Spannungen, die sie haben, ja, indem sie, solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln, wie da steht, in Vers 9, indem sie sagen, das will Gott, dass wir miteinander gehen. Sie nahmen die gute Sache in die Hand. Mich fasziniert diese Stelle immer mehr. Da ist ein hingegebener Mensch, Nehemia, da ist Gott und es geschieht wirklich viel. Jahrzehnte war die Mauer in Schutt und Asche und plötzlich gibt es einen neuen Aufbruch. Es ist keine Situation so verfahren, dass es nicht anders werden kann mit Gott. Und das ist wahnsinnig, nein, es ist unglaublich tolle Botschaft, die wir haben. Wir können hingehen und sagen, Gottes Arm ist nie zu kurz. Mach mal da aus. Bis nach. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Nicht, weil ich gut bin, nicht, weil ich vollkommen bin, nicht, weil ich toll bin oder reich bin oder schön bin. Jesus hat mir gesagt, ja, das Gleiche nur da oben ist weniger geworden. Das ist es nicht. Es ist wurscht, wie viel Heu ich habe. Es kommt auf Gott an. Und auf mein Vertrauen. Und aus dieser Freude am Herrn kann ich sagen, auf, lasst uns bauen. Und der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Die Freude am Herrn, die Freude über seine Vergebung, die Freude, dass ich heute wieder aufstehen kann, obwohl ich gestern versagt habe. Und dass dieser Gott nie zu schwach ist, das kann uns treiben. Amen.